Sie sagen, Ernährung ist eine der wirksamsten medizinischen Interventionen unserer Zeit. Gleichzeitig habe ich bewusst nachrecherchiert, wie viele Stunden man in einem Medizinstudium in Deutschland sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt und im Schnitt sollten es 11 Stunden sein. Da dachte ich mir, für die wirksamste medizinische Intervention ist das nicht sehr viel.
Ja, Sie haben eigentlich das Problem zugespitzt und auf den Punkt gebracht. Das ist ja sicherlich auch der Grund, weshalb wir fast nicht mehr lösbare Probleme mit der Krankenkassenfinanzierung haben, mit den Rentenversicherungen. Wir haben immer mehr chronische Erkrankungen, die man eigentlich durch Lebensstil, durch Bewegung, durch Ernährung angehen und lösen muss.
Wunderschönen guten Tag, lieber Herr Professor. Es ist mir eine große Freude, Sie bei aktueller Ausgabe von S&P Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo, die Freude ist ganz meinerseits, Herr Michailow.
Ich bin ein Riesenfan von Fasten, deswegen dachte ich mir, da rede ich mit einer Koryphäe. Und dann haben Sie mir im Vorfeld Ihr neues Buch zugeschickt, Ernährung, meine Quintessenz. Und da haben Sie mich total verwirrt, weil ich da plötzlich so viele Themen hatte, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Aber wenn wir jetzt zum Thema Ernährung kommen, ich interessiere mich persönlich sehr für diese Themen und mein größtes Problem die Evidenz ist.
Ja.
Es gibt so viele Studien, die sagen, dass zum Beispiel rotes Fleisch auch von Weidetieren schlecht ist. Dann gibt es aber sehr viele Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Und so kann man im Prinzip fast zu jedem Bestandteil der Ernährung kommen und überall gibt es gegensätzliche Aussagen, auch empirisch bestätigt. Da stelle ich mir die Frage, wer hat die Studie bezahlt? Aber wie schätzen Sie diese Evidenzlage ein?
Also ich würde sagen, sie ist komplex. Also es ist so, dass 90% der Evidenz, der Daten zur Ernährung stammen aus den sogenannten epidemiologischen Studien. Da beobachtet man nur Menschen. Und die Beobachtung ist nie eine Kausalität. Das ist diese alte Geschichte.
Korrelation ist das maximal.
Die alte Geschichte mit der Anzahl der Störche und der Geburten. Also wir haben da nie einen Beweis und das ist die Schwäche der Ernährungsmedizin, dass man zum Beispiel nie sagen kann, wenn so ging es bei der Rotweingeschichte, ne, wo man dachte, Rotwein ist gesund und am Ende sind die Menschen, die gerne Wein trinken, wohlhabender, gesundheitsbewusster, haben mehr Zugang zu Medizin und deswegen hatten sie weniger Herzinfarkt. Ne. Aber es gibt schon 10% der Studien, die sind klinisch, also so randomisierte Studien. Und wenn man das verbindet mit dem, was man aus dem Labor weiß, dann wird die Sache doch relativ klarer. Ich sag nicht ganz klar, aber dann kommt man schon eigentlich zu einer relativ klareren Sichtweise. Und wenn man mal die Trends und Hypes von Influencern und von irgendwelchen
Nicht zu unterschätzen.
Ist die extrem, Influencer
sind
aber
nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Was sie da treiben, ist ein Wahnsinn.
Genau, aber wenn man die jetzt mal weglässt für diese wissenschaftliche Sicht, ich glaube, dann ist ziemlich viel Konsens bei den Ernährungsmedizinern, dass man weiß halt, Zucker ist nicht gut, Wurst ist schlecht, Olivenöl ist gut, Obst, Hülsenfrüchte, also dann wird die Sache schon so langsam klarer. Aber es gibt natürlich immer kleine Kampffelder, ne? Eier, Fleisch und so weiter.
Ja, das Eier, ich meine, war Evidenz in 60er Jahren, als man mit den Rabbits ja, die richtigen Experimente gemacht hat. Ja. Aber Herr Professor Michelsen, vielleicht dem zu nähern, lassen Sie uns einfach ein paar Punkte besprechen, die absolut klar sind. Zum Beispiel, ich nehme auf, hochverarbeitete Produkte sind tendenziell schlechter für die Gesundheit wie nicht verarbeitete Produkte. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Da gibt es zwar im Detail auch noch ein paar Kontroversen, aber wenn man die industriell hochverarbeiteten, verpackten Produkte nimmt, dann sind die eben in der Regel, enthalten die oft größere Mengen Salz, größere Mengen gesättigtes Fett, Zucker und sie haben Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Aromastoffe oder Stoffe, die zum Beispiel bei Chips das knackig machen oder bei Pudding weich machen, Emulgatoren. Und das kann man heute schon sagen, diese Stoffe sind nicht gut für uns und insofern es fällt keiner tot. Und wenn er mal eine Tiefkühlsalami-Pizza isst, aber wenn er das jeden oder jeden zweiten Tag macht, dann ist es halt ungesund.
Und wenn man jetzt Ihren Lebensstil in dem Kontext begreifen würde, Herr Professor Michelsen, ich habe jetzt mitbekommen, dass Sie zum Beispiel Kaffee trinken. Da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven. Ich habe jetzt meinen Kaffeekonsum bewusst auf 2 Tassen begrenzt und ich fange zum Beispiel bei der 2. Tasse spätestens um 13 Uhr an, damit ich nicht zu spät noch davon was mitkriege. Aber wie ist die Sachlage hier? Gesund oder ungesund?
Ja, Sie haben zwei Sachen bei Kaffee schon wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist die Frage der Menge. Ich würde die Menge gar nicht als solches bewerten. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn man 4, 6 Tassen Kaffee trinkt, ist das immer noch gesund, weil Kaffee ist letztlich ein Pflanzenextrakt, ne, mit Polyphenol. Es wird natürlich in dem Moment ungesund, wenn ich meinen natürlichen Schlafbedarf damit versuche zu kompensieren, was ja nicht klappt, dann ist Kaffee natürlich ungesund. Und insofern kommt es darauf an, ob ich ihn als Genuss oder als falschen Ersatz für Schlaf konsumiere. Und das Zweite ist die Uhrzeit, da hängt es vom Stoffwechsel ab. Es gibt Menschen, die können das Koffein sehr schnell verarbeiten in der Leber. Die können auch noch, wie es manche auch in Italien machen, um 21 Uhr einen doppelten Espresso trinken, legen sich eine Stunde später ins Bett, Tiefschlaf. Und manche wissen genau, wenn sie um 15 Uhr noch schwarzen Tee oder Kaffee trinken, dann stehen die im Bett. Also da, das ist genetisch festgelegt, aber da lernt man sich erkennen im Laufe des Lebens. Ne?
Und sind Sie eher animal-based? Ich weiß, dass Sie eher pflanzliche Ernährung bevorzugen. Wo würden Sie Ihr optimales Setup aufsetzen?
Also es ist so, da kommen natürlich die Gesundheit, die Medizin kommt da zusammen mit anderen Faktoren, die ich, sagen wir mal, mit zunehmendem Berufsalter auch noch berücksichtige, wie Ökologie, Tierwohl, solche Dinge. Wenn man jetzt grundsätzlich, aber bleiben wir mal bei der Medizin, da sind sich fast alle einig, dass man sagt, die Nahrung ist umso gesünder, je pflanzenbetonter, je pflanzenbasierter sie ist. Das heißt also, je weniger Fleisch, je weniger Wurst. Bei Fisch muss man genau hinschauen. Je weniger Eier, je weniger Milchprodukte. Wobei bei Milchprodukten muss man auch nochmal genauer hinschauen. Beim Fleisch ist es dann aber auch so, medizinisch kann man so ab 300 Gramm pro Woche findet man keine wirklichen Signale mehr. Also der Sonntagsbraten, wie er früher vielleicht noch üblich war, der ist nicht ungesund. Ne, das kann selbst ich, der ich vegetarische Ernährung empfehle, sage da natürlich ganz klar, keiner hat da einen nachweisbaren Nachteil, wenn er einen Sonntagsbraten isst. Und man kann aber, das ist mir immer ganz wichtig, wir haben noch ganz andere Probleme auf der Welt, na, Wasser, Biodiversität, CO2-Ausstoß. Und wenn ich das alles hinzupacke, dann ist für mich doch die beste aller Nahrungsformen die vegetarische mit Milchprodukten. Dann hat man alles, dann hat man keinen Mangel, es ist alles dabei und es ist am besten für mich und für die Erde.
Professor Michelsen, bleiben wir jetzt kurz bei der medizinischen Perspektive, ohne die Erde einzubeziehen, ja, weil auch da unglaublich viele unterschiedliche Diskussionen entstehen. Wenn ich jetzt nach Studien mich umschaue und Weidenräten, höchste Qualität, was jetzt irgendwo in Bergen da die Welt genossen hat, ohne Tierwohl jetzt einzuschränken, oder dass das gar nicht entzündungsfördernd sein sollte, auch wenn man viel davon isst. Wie wird das überhaupt festgestellt? Weil an sich bräuchte man eineiige Zwillinge, die sehr, sehr explizit, randomized, sauber, unter Laborbedingungen sich ernähren und genauso viel Sport und genauso viel Stress haben.
Nee, da kommen jetzt verschiedene Dinge zusammen und in der Wissenschaft muss man oft verschiedene kleine Faktoren gewichten und zu einem Gesamtbild dann bewerten. Jetzt bei Weiderind und Massentierhaltung, da kommen 2 Faktoren jetzt ins Spiel. Klar ist natürlich, dass in einem Fleisch oder in einer Milch ist letztlich immer das drin, was das Tier isst.
Inputfaktoren
ja, ein bisschen, sozusagen. Ja, ein bisschen wird noch bei den Wiederkäuern passiert noch was im Mikrobiom. Aber natürlich ist ein Masttier kann keine Fette, gesunden Fette in sich tragen, wenn es die nicht isst. Und das isst sie, wenn sie frisches Gras jetzt die Kuh zu sich nimmt, dann kommen Omega-3-Fettsäuren da in die Milch. Wenn sie das nicht bekommt, sind da keine Omega-3-Fettsäuren. Jetzt nimmt man die Daten zu Omega-3-Fettsäuren und stellt dann fest, na ja, dann wird ja wohl das aus der Weidetierhaltung gesünder sein. So ähnlich ist es dann auch mit Mikronährstoffen im Fleisch. Manche Sachen sind aber auch unabhängig davon. Also beispielsweise ist schon, ich würde jetzt nicht sagen 100%, aber relativ deutlich nachgewiesen, dass Proteine aus tierischen Produkten, aus Fleisch in größerer Menge nicht so gut sind wie aus Pflanzen. Das liegt an den Aminosäurenzusammensetzungen. Und die sind zum Beispiel, die sind relativ unabhängig davon, was das Tier jetzt isst, ob es auf der Weide ist, ob im Stall ist. Also die Sache ist leider ein bisschen kompliziert. Sie bleibt immer ein bisschen kompliziert, muss ich leider sagen.
Deswegen ist es so spannend. Ja. Deswegen habe ich mich so gefreut, mit Ihnen zu reden. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wenn Sie sehr viele Proteine aus den Pflanzen essen, da gibt's ja auch diese Antinährstoffe, wo die Pflanzen angeblich zu eigener Selbstschutz aufbringen. Und wenn man zu viel davon nimmt, dass das auch nie sehr förderlich ist.
Genau, das mit diesen Antinährstoffen, das ist eine Sache. Da ist zum Beispiel wieder der Punkt, das kann man im Reagenzglas, kann man das so beschreiben. Es gibt aber überhaupt keinen, wirklich keinen einzigen Hinweis, der das in epidemiologischen oder in randomisierten Studien jemals bestätigt hätte. Das ist die Sache auch mit den Lektinen beispielsweise in Hülsenfrüchten oder bei Vollkorngetreide. Und in allen Studien, also wirklich also manche Studien haben neutrales Ergebnis, aber es gibt keine einzige negative Studie, wonach der Verzehr von Hülsenfrüchten gesundheitsschädlich wäre oder der von Vollkorngetreide. Insofern kann man sagen, da mag vielleicht im Labor so eine Kleinigkeit als Mengenbegrenzung da sein, aber im realen Leben überwiegen komplett die Vorteile von diesen Pflanzenprodukten. Und man darf auch nicht vergessen, die Pflanze schützt sich natürlich zum Teil gegen Fraßfeinde und gegen Schädlinge, gegen UV-Licht, aber in der Summe bekommen wir vor allem viel Schutzstoffe durch diese Pflanzennahrung, die sich auf uns übertragen. Das hat man die letzten Jahre immer mehr glücklicherweise feststellen können. Also die Biopestizide der Pflanze, die killen uns nicht, sondern die übertragen ihren Schutz auf uns sozusagen in Summe. Ne?
Und Sie haben ja Proteine erwähnt und ich glaube, das ist ja auch so eine Kontroverse. Wie viel Protein pro Kilogramm Gewicht braucht eigentlich ein Mensch? Und da gibt es ja, wenn man deutsche Gesellschaft und für die Ernährung und deren Empfehlungen nimmt, dann ist das deutlich weniger als das, was viele Professoren auf Basis der Studien sagen. Und das ist zwischen 1,2 Gramm und 2 Gramm schwankt ja die Bandbreite. Was ist aus Ihrer Perspektive das optimale Proteingewicht pro Kilogramm
Körpermasse? Also, sagen wir mal, grundsätzlich, glaube ich, haben wir derzeit einen sehr übersteigerten Protein-Hype.
Durch Influencer vor allem.
Durch Influencer, ich glaube schon auch durch die Nahrungsmittelindustrie angefacht, weil wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe, werden völlig ungesunde Schokoriegel oder Milchreis steht dann drauf mit der Extraportion Protein und dann wird suggeriert, das wäre jetzt gesund, weil man ein bisschen Molkenprotein reingemacht hat, was natürlich völliger Quatsch ist. Ne? Also insofern ist es vor allem Marketing und Influencer. Es gibt einen anderen Punkt, wir haben natürlich ist das Muskeltraining in den letzten Jahren als Komponente des gesunden Älterwerdens, der Longevity, sehr stark entdeckt worden.
An Bedeutung.
Ja, Muskeltraining hatte ja lange Zeit einen sehr schlechten Ruf. Das waren diese komischen Bodybuilder und so. Und jetzt weiß man um Mobilität im Alter und die
Sarkopenie vorzubeugen.
Braucht man Protein. Aber wenn man die Daten wiederum anschaut, dann ist der Anteil von Protein im Vergleich zu Hanteltraining oder Krafttraining an diesem Gefüge beträgt 10% zu 90%. Das heißt also, das Wichtigste ist und bleibt das Training. Und da ist irgendwas schiefgelaufen in der Kommunikation. Dann gibt es natürlich auch Leute, die durchaus gute Bücher geschrieben haben, wie Peter Attia, aber der auch nur rein den Sportfokus hat. Mhm. Und man darf nicht vergessen, wenn man die Altersforscher jetzt, renommierte Altersforscher, Walter Longo, Luigi Fontana, wenn man deren Experimente alle nimmt, wenn man die Harvard Nurses Health Studie und so betrachtet, dann ist ein Überkonsum an Protein mit einer vorzeitigen Sterblichkeit assoziiert. Das heißt also, zum einen geht es darum, starke Muskeln zu haben. Da würde ich sagen, ja, 1,2, vielleicht auch 1,4, wenn jemand da einen Risikofaktor hat. Ja, aber dass das über 1,5 geht, ich wüsste nicht, wie man das wissenschaftlich begründen kann. Ne? Also wenn jemand Olympiasieger werden will im Gewichtheben, klar, dann soll er das machen. Aber also ich mach's nicht und ich werde auch einen Teufel tun, weil ich einfach weiß, dass man, sie können jede Labormaus mit großen Mengen von proteinverzweigtkettigen Aminosäuren können sie in den Tod treiben. Ne? Und das finde ich nicht, ich verstehe das nicht genau, wie das, warum das so in die Höhe getrieben wurde.
Und stimmt es, dass man mit dem zunehmenden Alter tendenziell mehr Protein zu sich nehmen sollte,
wie genau weniger? Genau, das ist der Grund, weshalb dann die Deutsche Gesellschaft für Ernährung diesen Wert von 0,8, der für, sagen wir mal, junge und mittelalte Gesunde benannt wurde, warum der dann auf 1,0 bis 1,2 korrigiert wird. Man geht so von 20% geringerer Proteinabsorption aus. Aber man geht nicht von 300% aus oder 200%. Ne? Also auch da, und man muss auch überlegen, das Protein, das hat auch Nachteile fürs Mikrobiom, das kann Blähungen, Verdauungsbeschwerden machen. Also ich glaube, die Geschichte ist einfach noch nicht zu Ende erzählt und kann mir nicht vorstellen, dass sich 1,6 bis 2,0 irgendwie hält.
Und wenn wir dann bei Makronährstoffen bleiben, was ist mit dem Fett? Ich meine, Professor Michelsen, Fett hat genauso viel Shitstorm bekommen, wie dann plötzlich auch im Rahmen von ketogener Ernährung Aufschwung. Ja, wie schätzen Sie diesen
Nährstoff ein? Beim Fett ist es an sich ein bisschen einfacher, ne? Weil man eben weiß, es gibt ungesunde Fette, das sind die gesättigten Fette. Jetzt in Fleisch, Wurst, in Milchprodukten oder in Palmöl oder in bisschen auch in Kokosöl. Und es gibt gesunde Fette wie die Omega-3-Fettsäuren und wie einfach ungesättigten wie Olivenöl oder in Rapsöl. Da gibt es relativ wenig Streit darüber. Und wichtig war halt, dass man dadurch gelernt hat, man kann nicht sagen, Fett ist ungesund, sondern es kommt darauf an, welches Fett. Das ist ein bisschen ist es ja bei Proteinen übrigens auch so, ne, mit diesen verzweigtkettigen Aminosäuren. Also man muss genauer hinschauen und es macht keinen Sinn bei diesen, auch bei Kohlenhydraten, es macht keinen Sinn über Fett oder über Kohlenhydrate zu sprechen, sondern man muss fragen,
es kommt drauf an,
welche Kohlenhydrate. Deswegen bei dem Ketogen, das wird ja natürlich in der Medizin eingesetzt zur Behandlung der Epilepsie, der Therapieresistenten und man kann damit ein bisschen Gewicht abnehmen. Deswegen ist es ein Hype geworden. Aber grundsätzlich gilt, glaube ich, schon das Gesetz in der Ernährung, dass alle radikalen Ernährungsformen auf Dauer nicht gut gehen.
Absolut. Und das ist schwierig auch einen durchzuhalten.
Ja, wenn man radikal ist. Schrecklich. Wir haben Studien gemacht zu ketogener Ernährung bei Multipler Sklerose und die Abbruchraten nach ein paar Monaten waren enorm.
Aber die Effekte sind da bei ketogener Ernährung?
Das war eine Studie, da haben wir das verglichen mit Fasten, High-Fasten und Intervallfasten. Das Fasten war eine kleine Spur besser.
Aber ist ja auch ketogene Ernährung, oder Professor Michelsen? Ich meine, ja, bei Fasten gehen Sie auch auf Ketone, steigen Sie um.
Ja, beim Fasten entstehen auch Ketone unter anderem. Abgesehen davon wird aber auch die Autophagie angekurbelt und die Stammzellenbildung und so. Es ist einer von 10 Faktoren des Fastens. Ne? Also ich würde mal bei Ketogen sagen, bei neurologischen Leiden kann man das in einer verzweifelten Situation ausprobieren, aber ich halte das nicht für also das radikale Ketogen. Ich halte das nicht für eine ausgewogene Ernährung. Den Fettanteil ein bisschen höher zu machen, das ist mit den gesunden Fetten, das ist sicherlich gut.
Und Herr Professor Michelsen, für mich war ein Game Changer, als ich jetzt einige Monate so ein Diabetiker-Chip getragen hatte, zum Spaß, um meinen Insulinspiegel zu beobachten. Und ich hatte im Rahmen dieses Experiments, ich experimentiere sehr viel selbst mit der Ernährung.
Ja.
Ja, so muss es sein. Ja, weil ja, Ernährung ist auch individuell, glaube ich, ein wenig. Ja. Da habe ich Weizen komplett aus der Ernährung rausgenommen, außer, was nehme ich, Sauerteigbrot, ja. Sonst nehme ich kein Weizen zu mir und ich fühle mich so gut wie noch nie.
Ja.
Ist das anekdotisch oder ist das tatsächlich übertragbar?
Naja, das gibt es schon häufiger. Also es gibt natürlich zum einen die Zöliakie, das ist die Krankheit, wo man gar kein Gluten zu sich nehmen sollte, weil es zu einer Autoimmunreaktion kommt mit vielen Krankheitssymptomen. Diese Zöliakie, die ist im Ansteigen begriffen in Europa. In Italien ist sie schon bei 1,3%, in Deutschland irgendwo bei 0,8. Aber darüber hinaus gibt es Weizenunverträglichkeiten und auch Gluten-Sensitivitäten. Also Menschen, die keine Zöliakie haben, aber trotzdem Beschwerden kriegen durch Gluten oder das dann nochmal was Erweitertes durch Weizen. Weizen besteht ja nicht nur aus Gluten, da sind ja andere Sachen drin. Und bei Sauerteigbrot, das hat weniger Gluten durch diese Fermentierung. Und das weiß man schon aus der Rheumatologie, auch beim Reizdarmsyndrom, dass sich da manchmal ein Ausprobieren lohnt. Die Evidenz ist nicht so klar, dass man sagen würde, ja, alle Menschen jetzt sollten jetzt mit Darmbeschwerden oder Rheuma kein Weizen essen. Aber wir immer in unseren Kliniken und Sprechstunden stellen wir schon, es gibt immer wieder so Geschichten, ne, dass Leute sagen, boah, ich hatte da ein Problem und jetzt esse ich kein Weizen mehr und mir geht's super. Das ist so ein bisschen Empirie. Ne?
Für mich, ich hatte ja gar keine Probleme mit Weizen. Ich habe nur festgestellt, wenn man jetzt versucht, Insulinspiegel nicht so hoch ausschlagen zu lassen, ich habe auch die Haferflocken mit quasi eliminiert, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir sehr stark nach oben treibt, in den Spike. Aber bei mir waren einige so stille Entzündungen, glaube ich, in der Schultern und im Knie und die waren weg.
Wow,
Und das meinte ich.
Also, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Das war ein Placebo-Effekt. Gibt es natürlich auch.
Auch cool.
Ja. Warum nicht? Ne? Das ist ja auch nichts Schlechtes, der Placebo. Es kann aber schon sein, dass Sie dann da besonders günstig drauf reagieren.
Dann eine grundsätzliche Frage. Meine Erfahrung mit diesem Insulinspiegelmesser, ich meine, das ist ja eine Annäherung, weil das über muskuläre Messung geht, aber wie ist das mit den Insulinspikes? Ist das gesund oder ungesund, weil da auch absolut unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden, auch aus medizinischer
Stimmen? Also Sie haben jetzt Blutzuckerspikes, die dann eben zur Insulinausschüttung führen. Ja klar, seitdem man das natürlich, das hat auch so eine Welle in Gang gesetzt, ne? Man das über diese Patches so leicht messen kann und das ist ja auch ein bisschen, wie man sagt, Gamification, dann kann man auf dem iPhone das so sehen, hat uns natürlich viel ausgelöst. Dann gab es auch diesen Bestseller von der
Glucose Queen.
Glucose-Göttin und so. Ich würde mal sagen, natürlich ist da was dran. Wenn man sehr viele also Blutzuckerspitzen hat, ist es, wobei es kommt nicht auf den einzelnen Peak an, sondern wie lange das System dauert, bis es den Zucker
abbaut.
Ja. Und wenn diese Fläche darunter sehr groß ist, also wenn das immer wieder hochschießt und lange braucht, dann ist es letztlich eine Voraussage dessen, dass vielleicht dann mal eine diabetische Stoffwechsellage draus wird. Aber das Buch von der Glucose-Göttin ist nicht schlecht, aber es ist natürlich so ein Tunnelblick. Es wird nur noch darauf geschaut. Also ich erinnere mich, sie hat mal in einem, nur mal als Beispiel, weil das treibt dann solche Blüten. In einem Interview hat sie dann mal gesagt, ja, es wäre wahrscheinlich ein ganz gutes Frühstück, wenn man Würstchen essen würde. Natürlich.
Echt?
Für den Blutzuckerspiegel ist das vielleicht okay, aber es ist natürlich eine Katastrophe, wenn man Würstchen zum Frühstück isst. Also da muss man wieder die Gesamtheit der Ernährung in Betracht ziehen. Und letztlich glaube ich, dass ein bisschen zu sehr Panik jetzt vor Blutzuckerspitzen besteht. Individuell ist es aber durchaus okay, sowas mal aufzutragen, weil es gibt so viele persönliche Unterschiede. Also es gibt tatsächlich Menschen, die stellen dann fest, ja, auf Reis reagiere ich gar nicht, aber auf Kartoffeln oder Haferflocken, dann nehme ich zarte Haferflocken, dann geht's hoch, nehme ich grobe, geht's nicht hoch. Und das ist natürlich nicht verkehrt, wenn man seinen Körper da ein bisschen kennenlernt und dann da guckt, ja, die Sachen, die es vielleicht ganz in die Höhe schießen lassen, die meide ich öfters.
Aber das ist ja grundsätzlich schon eine Aussage. Das heißt, zu viele Spitzen am Tag sind nicht nötig. Ja?
Genau, also grundsätzlich ist eine Blutzuckerspitze nichts gleich Schlimmes. Deswegen hat der Körper ja der liebe Gott dann Insulin, ne, damit dieser Blutzucker abgeräumt wird. Aber in der Summe, es ist eine Summenbilanz am Ende. Und wenn da natürlich ein Schwellenwert überschritten wird, dann wird das irgendwann ungesund. Aber man sollte jetzt nicht ich kenne wirklich auch viele Patienten, die sagen,
dogmatisch.
Die kriegen Panik. Ja, ich habe gesehen in meiner App, da war jetzt der Blutzucker oben. Da habe ich gesagt, ja, ist doch schön. Ne? Jetzt haben sie mal.
Es funktioniert alles
funktioniert.
Im Körper.
Also man muss da nicht gleich in Panik verfallen, wenn da mal der Blutzucker kurz ansteigt.
Und wenn ich jetzt meine Kohlenhydrate anschaue, ich achte zurzeit darauf, dass ich zum Beispiel nur Buchweizen esse, Kartoffel und Quinoa, ehrlich gesagt, oder Süßkartoffeln.
Ja.
Andere Kohlenhydrate esse ich nicht. Ist das günstig oder ungünstig oder wiederum übertrieben?
Na, da achten Sie jetzt eben auf das Gluten. Ne? Das ist also Buchweizen ist glutenfrei und Quinoa, das sind diese Pseudogetreide. Das heißt, hat jetzt bei Ihnen speziell was mit dieser Erfahrung zu tun, dass es Ihnen besser geht, wo Sie den Weizen bzw. das Gluten weggelassen haben. Für die Mehrzahl der Menschen gilt, dass man schon Vollkorngetreide empfiehlt. Also Studien zeigen wirklich immer wieder, weil Vollkorngetreide viel Ballaststoffe hat, viel Mineralien hat, dass das gesund ist, gerade auch fürs Mikrobiom. Die Menschen, die das Gluten nicht gut vertragen, die müssen da halt darauf verzichten, aber das ist nicht die Mehrzahl der Menschen.
Sie sagen, Ballaststoffe sind das wichtigste Futter für unsere Darmbakterien. Können Sie das kurz erklären, weil es gibt auch da unterschiedliche Perspektiven auf die Ballaststoffe. Einige sagen, wir brauchen sie gar nicht, aber Sie sagen ja, Evidenz ist ja eindeutig.
Die Evidenz ist eindeutig. Also das kann, also ich weiß nicht, wer sowas sagt, aber die Ballaststoffe sind, das ist sozusagen neben den sekundären Pflanzenstoffen, also diesen Farbpigmenten von Obst und Beeren und Gemüse, ist das die wichtigste Nahrung für die Mikroben, also für die ganzen Darmbakterien. Und wir wissen ja heute, das ist zwar auch ein Riesengebiet, aber wir wissen, wenn es denen nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Und insofern sehen wir auch jetzt in Studien von Naturvölkern, indigenen Bevölkerung, gerade auch in den letzten Monaten faszinierende Studien in Nature publiziert. Also da ist ja auch schon ein Trend jetzt wieder im Anrollen, Fibermaxing. Ne? Das heißt, es wird klar, dass wenn man die Ballaststoffzufuhr auf 30 plus, auf 40 oder auf
oder 40 Gramm
oder 50 Gramm, was man erstmal schaffen muss, dann geht es halt dem Mikrobiom extrem gut und dann hat man eine enorme Entzündungshemmung im Körper. Mhm. Aber da ist man wieder bei diesem Thema Silent Inflammation. Man muss nur aufpassen bei diesem Fibermaxing, wenn man das nicht gewohnt ist, kriegt man erstmal Blähungen oder Durchfall. Also die Ballaststoffe müssen sich erst ihr Mikrobiom anzüchten.
Erschaffen.
Mhm. Ja. Und deswegen muss man da stufenweise vorgehen. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, als Grundsatz einer gesunden Ernährung, also am Anfang haben Sie ja gesagt, ultra hochverarbeitete Nahrung wenig und Ballaststoffe hoch würde ich als ganz essentiell sehen.
Und was sind die besten Ballaststoffquellen?
Ach, da würde ich wiederum sagen, es ist an sich egal. Also da gibt es natürlich auch noch lösliche und unlösliche und dann gibt es Inulin ist sehr in Mode, na, das ist in Wurzelgemüse, in Schwarzwurzeln oder in Topinambur und so, das ist jetzt auch ein großer Hype. Aber letztlich hat jedes Obst, jedes Gemüse, jedes Vollkorngetreide, alle Hülsenfrüchte haben Ballaststoffe. Und da würde ich einfach sagen, wer natürliche Nahrung zu sich nimmt, ist da auf der Siegerseite. Und man muss immer wieder halt sich klar machen, tierische Produkte haben 0% Ballaststoffe. Das heißt, wenn die überwiegen, dann bin ich per se ballaststoffarm. Also da muss ich irgendwie gucken. Und dann gibt's noch einen Trick, den ich gerne auch in meinen Büchern immer empfehle. Das ist die bei Kohlenhydraten sich zunutze machen, dass wenn Nudeln, Kartoffeln, Reis, wenn man die kocht und dann abkühlen lässt, dann werden sie zu Ballaststoffen, dann kristallisieren sie, dann kann das nicht
mehr. Und da gibt's ja weniger Stärke, aber auch, ja,
Professor Michel. Genau, dann kristallisiert es in der Form, dass das die Enzyme im Magen-Darm nicht mehr zu Zucker umwandeln können. Und dadurch wird dann sozusagen selbst eine weiße Pasta reicher an Ballaststoffen. Und da weiße Pasta ja doch besser schmecken als Vollkornpasta, finde ich das ziemlich elegant.
Ja, super. Und was ist mit Smoothies? Das ist ja auch, gab es einen Hype, wenn man bedenkt, wie viel Fruchtzucker und Fructose man zu sich nimmt, überwiegt da der Vorteil oder ist das doch mit Vorsicht zu genießen?
Eher der Nachteil. Es hängt aber natürlich davon ab, was ich da jetzt reinmache. Grundsätzlich ist natürlich ein Smoothie, weil er ja das ganze Obst oder das ganze Gemüse zerschreddert, jetzt nicht so ungesund wie ein filtrierter Saft. Aber der große Nachteil beim Smoothie ist, dass man größere Mengen in kurzer Zeit zu sich nimmt und dadurch natürlich bei süßem Obst oder süßem Gemüse den Blutzucker enorm anfacht. Also insofern ist Smoothie, ich empfehle es nicht, mit Ausnahme, wenn ich sage, wenn jemand jetzt so ein Smoothie macht mit Sellerie, Spinat, Ingwer, dann lasse ich noch drüber reden. Aber den trinken die meisten Leute dann auch nicht mehr so gar nicht.
Das schmeckt ja nicht
so gut.
Ja, das ist ja klar. Aber Sie haben jetzt gerade eben erwähnt, große Mengen, sehr kurze Zeit. Sie sagen auch in Ihrem Buch, hastiges Essen macht uns krank.
Ja.
Was ist hastig? Und gibt es da eine Heuristik oder eine Faustregel, wo man sagt, wenn man in der Geschwindigkeit isst, ist das vom Vorteil? So 5-mal kauen mindestens, ja, oder sowas.
Also eine Formel habe ich auch nicht. Aber es gibt wirklich gute, zwar kleinere, aber randomisierte Studien. Das ist alles sehr gut belegt. Wenn man also gut kaut, ich würde mal so sagen, mehr als 20 Mal muss es sein. Früher hat man gesagt 30 oder 40 Mal, das schaffen wir alle nicht in unserer heutigen Zeit. Aber mehr als 20 Mal ist schon gut. Und langsam ist nicht sprechen beim Essen. Ja, das kann man nicht immer machen. Das ist auch asozial. Aber letztlich einfach immer dran denken. Langsam essen stärkt den, führt dazu, dass die Brain-Gut-Achse Zeit hat. Weil die Verdauung wird vom Gehirn gesteuert.
Man wird schneller satt auch, ja.
Genau, das ist
ja,
man wird schneller satt, dann wird GLP-1 ausgeschüttet. Das ist das, was die Abnehmspritze ja auch stimuliert. Also man hat, und es wird mehr Verdauungswärme erzeugt. Auch das ist nachgewiesen. Das heißt, wenn man etwas in der doppelten Geschwindigkeit isst, wird man eher dick davon, als wenn man es langsam isst. Also es hat so viele das hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile, aber es ist genau der Punkt, ich halte ja den Stress eigentlich für den größten Killer unserer Zeit. Ne? Und am Ende ist Stress auch immer mit hastigem Essen und so verbunden. Also deswegen habe ich das auch in meinem Buch so ausgebreitet, weil ich denke, das muss uns klar sein, dass Slow Food ist ein ganz tolles Konzept. Ne?
Slow Clean Food.
Ja, genau, genau.
So kann man das sagen. Ja, das ist ja das Beste, was man machen kann. Und das ist, Sie haben ja schon mehrmals Silent Inflammation, oder stille Entzündungen erwähnt. Und das ist, glaube ich, auch die größte Gefahr, die wir aktuell nicht sehen, aber die da ist. Vielleicht erläutern Sie dieses Konzept oder dieses Phänomen der stillen Entzündungen.
Ja, genau. Also wir wissen, man kann es so an zwei Fakten festmachen. Das eine ist, da bin ich wieder beim Mikrobiom. Also die Bakterien als solches sind ja nicht schlimm, sondern die Frage ist, was produzieren diese Bakterien für Stoffe? Und da wissen wir, wenn wir uns schlecht ernähren oder wenn eine Infektion, Magen-Darm-Infektion, dann produzieren die tatsächlich Gifte oder ungünstige Stoffe. Und diese können dann eine Entzündung im Körper anfeuern. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Wenn wir zum Beispiel gesättigte Fette zu uns nehmen, also jetzt so ein Wurstbrot mit Butter und vielleicht noch eine Käsescheibe oder so eine Salami-Pizza, dann kann man heute im Endoskop nachweisen, dass es in dem Moment zu einer Störung der Darmschleimhautbarriere kommt. Der Darm hat ja eine fürchterlich schwierige Aufgabe. Der muss dauernd entscheiden, was ist gut für uns, was lasse ich rein ins Blut
und was nicht.
Und was soll raus? Und das ist ein ganz fein abgestimmtes System und dann gibt's da so kleine Spalten zwischen den Zellen. Und wenn die zu weit aufgehen, dann kriegt man ein Leaky Gut, also eine Darmbarrierestörung. Und diese gesättigten Fette, die provozieren das. Und natürlich, wenn die Darmbarriere nicht mehr funktioniert, dann kommen Stoffe in den Körper, die da nicht rein sollen und dann gibt's eine Entzündung. Und dieses Konzept, also falsche Mikroben und Darmbarriere gestört, das macht Silent Inflammation.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Und Herr Professor Michelsen, jetzt für einen otto-normalen Verbraucher, wie kann man das überhaupt feststellen, ob man jetzt Stillentzündungen im Körper hat? Kann man das mit dem Blutbild sehen?
Ja, es ist schwierig. Also es gibt schon Marker, zum Beispiel das Zonulin in der Stuhluntersuchung, aber die sind auch alle ein bisschen ungenau. Also zu Recht sagen manche Gastroenterologen, naja, darauf kann man sich eigentlich nicht verlassen. Das ist genauso mit den Mikrobiomuntersuchungen. Manche sagen, das ist auch wie Kaffeesatz lesen. Da ist zwar viel, da ist zwar schon viel Fortschritt, aber es hat viele Schwächen. Also ich würde immer noch sagen, dass wir ein bisschen darauf angewiesen sind, uns auch wahrzunehmen. Also letztlich kann man, glaube ich, ein Stück weit dieses Silent Inflammation nach einer Mahlzeit einfach auch bei sich bemerken.
Spüren.
Ja, ich habe vorher gesagt, das Problem ist der Placebo-Effekt oder der Nocebo-Effekt.
Wobei Placebo-Effekt, wenn das jetzt auf Dauer funktioniert, dann macht der Geist was mit dem Körper
ja,
im positiven Sinne. Ja,
das ist ja okay. Eine Art Selbstheilung.
Ja.
Ist auch nicht schlecht. Ne? Aber ich würde mal sagen, die Silent Inflammation, also wir wissen, dass es sie gibt. Wenn man es ganz genau wissen wollte, könnte man eine Magenspiegelung mit einer Laserendoskopie machen. Ja, aber bei jedem Lebensmittel, also
cool.
Das ist mehr Forschung derzeit als Praxis.
Aber Stillinflammation, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja nicht nur im Darm, sondern die sind ja, können auch im ganzen Körper, für in Gelenken zum Beispiel.
Ja, genau. Aber es wird sozusagen initialisiert über den Darm.
Im Darm, okay. Ja. Okay. Und ich habe jetzt auch mehrere Interviews gehört, auch mit führenden Forschern. Und da gibt es immer wieder so eine Frage, wenn Sie ein Lebensmittel eliminieren würden, was wäre das? Und dann viele sagen zum Beispiel Zucker.
Ja.
Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie ein anderes Lebensmittel eliminieren?
Ja, ach, das ist eine gute Frage. Ein bisschen kommt es natürlich auf die Menge an. Wenn jemand ein Stück Kuchen isst, einmal pro Woche oder zwei Stückchen Schokolade, da würde ich sagen, mein Gott, also zwei am Tag oder so, würde ich sagen, was, darüber brauchen wir jetzt wirklich nicht reden, ne? Also diese Verteufelung hat was mit der Menge zu tun. Aber grundsätzlich ist Zucker schon nicht gut. Aber dicht hinterher wäre bei mir, oder vielleicht gleich auf Wurst.
Wurst,
ja.
Okay. Aber Professor Michelsen, jetzt machen Sie mir keine Angst mit der Schokolade, weil ich habe ja für mich selbst, ich versuche in Systemen zu denken, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Zucker wenigstens massiv begrenze, ohne auf meinen Lieblingskonsum zu verzichten von Süßigkeiten, dann habe ich mich entschieden, einfach sehr gute dunkle Schokolade zu essen, weil Schokolade auch in einigen Studien positive Effekte hervorruft.
Absolut. Also dunkle Schokolade, es beginnt so ab 55% Kakaoanteil.
70.
Ja, es gibt sogar manche Studien, schon vor Jahren, Universität Heidelberg, die hatten eine verbesserte Gefäßendothel, also eine Gefäß, Elastizität festgestellt mit 55% Halbbitterschokolade. Aber heute ja, meistens sagt man 70% plus. Ich finde, ab 80 schmeckt die Schokolade nicht mehr
wirklich. Gar nicht. Nein, sie brauchen dann eine Schokolade, die unglaublich schmelzig ist, dann mit Nüssen, dann können sie wirklich das gut vertragen.
Und dann geht es.
Dann ist das kein Konsum mehr, sondern wieder funktionale Nahrungsaufnahme. Dann genau. Macht das keinen Spaß.
Ja. Aber grundsätzlich gibt es sehr viele Studien. Mich haben immer die beeindruckt, drei Eigenschaften der Schokolade. Also einmal diese Gefäßgesundheit, diese Gefäßendothelfunktion, die misst man am Arm. Dann die neurokognitive Funktion verbessert sich, wenn man regelmäßig dunkle Schokolade isst. Das heißt also, unsere Intelligenz und auch der Schutz vor Demenz wird da ein bisschen aktiviert. Und das dritte ist der Blutdruck, der sinkt um, zwar nicht viel, aber immerhin um 3 Punkte.
Wow. Und Blutdruck und Salz, Herr Professor Michelsen, ja. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen.
Ja, Salz ist natürlich immer eine Riesendiskussion. Insgesamt im Bevölkerungsschnitt erhöht Salz den Blutdruck, aber nicht bei allen. Also das heißt, da empfehle ich immer, über einen Selbsttest rauszukriegen, ob man zu den Respondern, zu den Salzsensitiven gehört, indem man einfach mal konsequent, also wenn man ein Blutdruckmessgerät hat,
oder es gibt ja jetzt aktuell so viele Gadgets, die messen permanent so einmal in der
genau,
Stunde.
Genau, da muss man so ein bisschen gucken. Die sind nicht ganz genau. Also
es gibt ein Gerät, ist sehr genau, der ist ja von FDA approved.
Ja, quasi. Genau.
Aber alles andere ist natürlich, macht das aufgrund von, glaube ich, statistischen
genau,
Modellen.
Genau, und dann ist also das was anderes. Ja. Genau, da muss man einfach, ja, das ist ein weites Feld, aber auf jeden Fall das immer noch mal beachten, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Und Moment, was war die?
Blutdruck und Salz.
Also das genau. Also ich empfehle so, wenn jemand Bluthochdruck hat oder mal gelegentlich Blutdruckwerte erhöht waren, sich ein Gerät anzuschaffen oder eben einen Tracker, der das seriös misst und dann einfach zu gucken. Und dann kann man so einen Salztest machen. Man geht eine Woche mal komplett runter. Ja, komplett geht nicht. Aber Salzstreuer vom Tisch, keine Pommes und so weiter. Und dann sieht man ja, ob der Blutdruck dann fällt oder nicht.
Und wir haben jetzt über ein Lebensmittel gesprochen, das man eliminieren könnte. Es gibt ja natürlich eine Frage, welches Lebensmittel würde man umgekehrt als Allheilmittel betrachten? Und da kommen unterschiedliche Aussagen, aber zwei häufigste waren Olivenöl oder Eier.
Ja, also das ist natürlich eine krasse Feststellung. Also Eier auf keinen Fall. Also ich meine, bei allen Studien, epidemiologisch wie bei den randomisierten Studien, kann man einfach sagen, das Höchste der Gefühle ist, dass Eier neutral sind. Na, es ist nicht mehr die alte Cholesterin-These, aber weiß, Eier führen zur Entstehung von Metaboliten im Darm, wie TMAO, und die erhöhen das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Also Eier sind natürlich eine Proteinquelle und so, aber es gibt wann immer man Eier mit anderen Proteinquellen vergleicht, beispielsweise mit Hülsenfrüchten, sind sie schlechter. Also insofern braucht man nicht über Eier da reden. Olivenöl ist gesund. Das ist die Geschichte der mediterranen Ernährung. Aber wenn es jetzt um zwei Lebensmittel geht, wo ich sagen würde, also die würde ich unbedingt pushen, dann würde ich die Hülsenfrüchte pushen.
Welche genau?
Ach, das ist völlig egal. Ob Kichererbsen, Linsen, Bohnen und so. Also das ist für mich sicherlich auf Nummer 1. Und dann würde ich eben dunkles, farbig intensives Obst und Gemüse nehmen. Und
würde sagen, das heißt Heidelbeeren?
Heidelbeeren, Wildheidelbeeren.
Okay, aus der Kühl, am besten gekühlt.
Ob ja, die hat
gefroren,
man ja nicht.
Weil das ist ja das, was man am meisten kaufen kann. Dann zweite Frage, die mich auch in diesem Kontext sehr interessiert. Ich habe über Olivenöl gesprochen. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, Olivenöl ist sehr kalorienreich. Das heißt, muss man da aufpassen. Es gibt auch unglaublich große Diskussionen, wie ist das mit diesen Seed Oils? ja, mit den Ölen aus Sonnenblumenöl, Palmöl und so weiter, dass die alle schädlich sind. Da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven und diese Randomized Studies zeigen, dass das eigentlich nicht stimmt. Die anderen sagen, das stimmt.
Ja.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, also bei den Ölen ist, wie gesagt, es ist schon, ich hatte gesagt, ein paar Sachen sind schon klar. Also, dass die gesättigten Fette nicht gut sind, beispielsweise Palmöl, das ist absolut nachgewiesen. Und die Seed Oils, da geht es um das Verhältnis der Omega-6-Fettsäuren zu den Omega-3-Fettsäuren. Insgesamt sind, sagen wir mal, Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl nicht ungesund. Also wenn man so die ganz großen Studien anschaut, dann sind sie auch eher so ein bisschen neutral. Wenn man sie jetzt zum Beispiel mit Butterfett oder mit Schweineschmalz vergleicht, dann sind sie eher gesünder. Aber sie sind eben bei weitem nicht so gut wie Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, also diese Öle, die reich an Omega-3 oder einfach ungesättigten Fettsäuren sind. Aber man muss sie auch nicht verteufeln. Also, aber ich benutze seit Jahren auch kein Sonnenblumenöl. Ich denke, eigentlich ist Olivenöl ist ideal für alles, ne? Und man kann vielleicht noch für den Salat ein Leinöl oder für die Kartoffeln nehmen. Fürs ganz heiß Braten kann man vielleicht Rapsöl noch nehmen. Aber da würde ich sagen, klar, also man, Sonnenblumenöl, wenn das mal so im Kuchen reinkommt, ist okay, aber es sollte jetzt nicht zu häufig verwendet werden, aber es ist jetzt auch kein Teufelszeug.
Wissen Sie, welches Lebensmittel ich zuletzt entdeckt habe, das ich genieße und jetzt kann es passieren, dass Sie mir sagen, was für eine Katastrophe ich da anstelle? Sardinen in Olivenöl.
Das Olivenöl ist natürlich gut und ja, das ist natürlich diese ewige Fischdiskussion. Ne? Es war, wir haben in sehr vielen Fachempfehlungen heißt es, man soll regelmäßig Fisch essen. Und fetter Fisch, weil er Omega-3-Fettsäuren enthält, wird dann da oft genannt. Makrele, Sardinen.
Weil sie auch klein sind und Schwermetallbelastung genau, sehr gering ausfällt.
Ja, aber im Grunde, genau, aber insgesamt ist die Schwermetallbelastung schon ein großes Thema inzwischen. Und jetzt kommt noch die Mikroplastikbelastung dazu. Und bei den und für mich war immer sehr interessant, es gibt also diese ganze Evidenz für Fisch, die beruht auf epidemiologischen Studien. Und epidemiologische Studien, ich habe ja schon mal gesagt, die sind nicht kausal, aber es kommt noch ein anderer Punkt dazu. Das sind Tauschgeschäfte. Also wenn jemand 2 Portionen Fisch isst oder 3 pro Woche, dann heißt es in unseren Gesellschaften, dann isst er 3-mal weniger Fleisch oder Wurst. Und da ist Fisch natürlich besser. Wenn Sie die Statistik aber so betreiben, dass Sie sagen, ja, und wie sieht's denn im Vergleich mit Erbsen oder Bohnen oder Tofu oder Soja aus, dann schneidet der Fisch schlechter ab. Also das heißt, man muss gucken, dass, ich würde immer sagen, Fisch ist viel besser natürlich als Kassler mit Knödel oder irgend sowas. Keine Frage. Aber man muss nicht denken, dass jetzt im Fisch das Heil liegt für alles. Also es ist nicht besser als eine vegetarische Alternative. Und man muss das einfach heute im Blick haben. Ich würde sagen, Fisch, wenn man aus einer Biozucht, regional oder so, also
oder Wildfisch,
oder eine Bio-Aquakultur. Aber man muss
sich bin ich schon vorsichtig.
Aber man muss sich da wirklich informieren. Das ist, ansonsten kommt man da letztlich an ein ungesundes, ja, Sie sagen es, Aquakultur, ne, das ist ja Massentierhaltung.
Ich fasse Lachs aus Aquakultur nicht an.
Ja, ne? Das ist auch absolut richtig, weil da sind Medikamentenrückstände, da sind Schwermetalle, da sind diverse Rückstände aus dieser Massentierhaltung einfach, auch Fäkalien und Zeugs drin, das ist fürchterlich.
Aber Herr Professor Michalsen, weil Sie haben ja die pflanzliche Ernährung, betonen Sie so klar. Gibt es Studien, die aufzeigen, dass die Menschen, die sagen, sie sich vegan ernähren, deutlich gesünder und länger leben, ohne jetzt Kausalität, die machen auch mehr Sport, essen bessere Produkte und leben in besseren Gegenden, so wirklich kausal?
es gibt nur ganz kleine Studien, die reichen nicht aus für die Evidenz. Also insofern ist es auch so, die vegane Ernährung kann eine sehr gesunde Ernährung sein. Aber man muss, und ich empfehle die auch, aber ich empfehle sie nur mit dem Beisatz, aber sie muss dann wirklich auch umsichtig sein. Also beispielsweise darf man dann halt nicht den ganzen Tag Nudeln mit Tomatensauce und Pommes essen, sondern dann muss man wirklich gucken, dass man Hülsenfrüchte und Gemüse zu sich nimmt. Und ja, das wird oft nicht beachtet. Das nennen wir ja die Pudding-Veganer, ne? Also die.
Oder wenn man jetzt die Zutatenliste bei Fleischersatzprodukten betrachtet, Herr Professor Michelsen, wo ich sage, okay, das macht einem Angst, weil das es hochprozessierte Produkte sind mit unglaublich vielen Zutaten. Ja?
Ja, da wissen wir auch noch nicht genau, wie das Spiel am Ende ausgeht. Also grundsätzlich ist es schlecht natürlich, dass da viel Zusatzstoffe sind, Stichwort ultra hochverarbeitet. Also wir wissen es doch nicht genau. Der Christoph Gardner aus Stanford, das ist der hat die einzige randomisierte Studie zu dem Thema bisher gemacht. Der hat dann täglich die Leute entweder richtige Fleischmahlzeiten von Bio-Rind aus Kalifornien gegeben mit Burgern und so, oder von einer sehr bekannten Firma aus den USA, die Fleischersatzprodukte macht, und dann hat er gemessen verschiedene Sachen, Cholesterin und Triglyceride oder auch TMAO, diese Schadstoffe. Und trotz der Zusatzstoffe war da das Fleischersatzprodukt am Ende nicht stark, aber leicht besser. So im Fußball würde man sagen, ja, so 3-2 war der Spielstand. Also.
Aber Herr Professor Michelsen, jetzt, das kommt jetzt. Thema Cholesterin. Es gibt ja aktuell Entwicklungen, dass wenn man einen Cholesterin-Grenzwert absenkt, dass man auf einmal 30 bis 40 Millionen neue Patienten entstehen, automatisch. Wie gesichert sind diese Erkenntnisse, dass Cholesterin so niedrig sein sollte, weil vor 20 Jahren waren die Grenzwerte ganz andere?
Ja, auch da muss man einfach in die Differenzierung gehen. Also es ist ja so, wenn man diese Risikokurven sich anschaut, na, dann sind es ja Kurven. Und diese Kurven werden dann irgendwann flacher. Oder wenn sie so sind, dann wird, also das heißt, wenn jetzt jemand wir sprechen ja vom bösen und vom guten Cholesterin, das schlechte oder das böse
LDL,
wenn da jetzt jemand 200 hat und wir senken das ab auf 100, egal jetzt wie, ob durch Ernährung oder durch Medikamente, dann hat er natürlich einen enormen Vorteil. Wenn man das jetzt von 100 auf 80 absinkt, hat er noch ein bisschen Vorteil. Und wenn man es von 80 auf 70 absinkt, dann hat man noch einen minimalen Vorteil. So, und jetzt ist es immer die Frage, ja, wer legt denn den Grenzwert fest? Und zu diesen niedrigen Grenzwerten kommt man vor allem, wenn man die Leute nimmt, die schon eine Herzerkrankung haben. Also die schon einen Herzinfarkt hatten. Und da ist es halt natürlich auch eine Frage immer, will ich es 100% haben oder bin ich ein bisschen
tolerant?
Das ist ein tägliches Gespräch, was ich mit meinen Patienten führe, dass die sagen, ich möchte nicht so viel Tabletten einnehmen. Und ich sage immer, die Tabletten geben ihnen einen gewissen Schutz. Wenn sie sagen, wir reichen auch 90% Schutz oder 80 und ich will nicht 100, ja, dann können sie auch den Cholesterinwert bei 80, 90 oder 100 lassen. Das ist auch eine persönliche Entscheidung, wie man das haben möchte. Und es hängt sehr davon ab, ob man schon eine Herzkrankheit hat oder nicht. Aber es gibt schon Menschen, die haben genetisch eine Hypercholesterinämie, und da würde ich schon auch sagen, es ist gut, das deutlich abzusenken.
Und Professor Michelsen, wir haben jetzt über Fisch ein bisschen gesprochen, dass das jetzt schwierig einzuschätzen ist. Und zum Beispiel, was ich ja mache, ich messe meinen Omega-3-Index. Und da gibt es ja auch gewisse Evidenzen, wie viel es sein sollte. Und ich versuche, dass bei mir zweistellig ist, also zu 11 bis 12. Und das kann man ja ohne Nahrungsergänzungsmittel kaum erreichen, oder man muss dann zweimal am Tag fast schon Fisch essen. Wie sehen Sie Nahrungsergänzungsmittel als sinnvolle Ergänzung in unserer
Diät? Es ist eine Ergänzung. Also ich glaube, dass natürlich die Biologie aus sich heraus ist eigentlich perfekt. Also ich glaube, der Mensch hat sich die Evolution... Wir sind ja in der Evolution nicht so entstanden, dass wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel benötigen.
Wir sind der Gewinner der Evolution. Und
ja, genau. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen älter, als es früher vorgesehen war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir grundsätzlich Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzung brauchen. Ich empfehle einfach immer viel Leinöl, grünblättriges, Nüsse, Walnüsse, Rapsöl zu verzehren. Algenöl empfehle ich eher als Fischöl, weil es eben nicht so stark mit Mikroplastik und Schwermetallen belastet ist.
Bei Algenöl ist es aber so, dass EPA-DHA-Verhältnis umgekehrt ist wie bei einem Fischöl. Und das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe jetzt auch auf Algenöl umgestellt. Und bei mir war das Verhältnis dann ungünstig. Ich hatte zu wenig EPA und zu viel DHA, obwohl es umgekehrt sein sollte. Ich habe jetzt angefangen, einfach Fischöl beizumischen und das hat sich sofort stabilisiert.
Ja, gut. Ich denke, EPA kann man ja aber auch sehr gut über die pflanzliche Alpha-Linolensäure auftitrieren. Das steht zwar immer irgendwie, dass der Faktor nur 1:8 oder 1:10 ist, aber wenn man eben viel Alpha-Linolensäure aus Walnüssen, Leinöl, Rapsöl, Salat, Sojaöl, was er zu sich nimmt, dann reicht, also ich sehe das regelmäßig bei meinen Patienten, wenn die das dann häufig essen, dann steigt EPA einfach an. Da gibt's auch eine schöne Studie von Rodriguez, der hat das gezeigt, bei Bluthochdruckpatienten, da haben sie Leinsamen in so Muffins eingebacken und dann ist das EPA einfach raketenmäßig hochgegangen. Also Man kann auch Fischöl natürlich nehmen, nur man ist nicht gezwungen, Fisch zu sich zu nehmen. Das würde auch evolutionär für mich überhaupt keinen Sinn machen, weil in der Menschheitsgeschichte, wenn man sagt, die begann ja irgendwo in den heißeren Breitengraden und nicht explizit am Meer, da hatten gar nicht alle Menschen Zugang zu Fisch. Also das, wenn der Mensch nur überlebt hätte, wenn er viel Fisch isst, dann wären nur die Küsten besiedelt gewesen. Also das haut alles nicht so ganz hin, evolutionär.
Und wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit in Gebäuden und in Räumen. Und Sonneneinstrahlung, Vitamin D als Hormon, das kriegen wir gar nicht in so eine Menge zu uns. Was ist Ihre Einschätzung mit der Nahrungsergänzung von Vitamin D?
Ja, also es ist natürlich Fakt, dass wir so im Winter ungefähr laut Robert-Koch-Institut haben über 60% der Deutschen dann zu niedriges Vitamin D, also einen leichten Mangel. Und man kann mit der Ernährung auch nur 10-20% ausgleichen, weil man dann müsste man Lebertran essen oder dreimal pro Woche Fisch. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Also insofern glaube ich, dass bei Vitamin D, wenn man einen Mangel hat, sollte man ergänzen. Wir haben ja die schöne Möglichkeit bei Vitamin D, das kann man messen. Ja, bei diesem Omega-3-Index muss man sagen, der ist noch nicht so ganz etabliert, aber Vitamin D, Konzentration im Blut, das kann man messen. Und dann sieht man einfach, ob man einen Mangel hat. Und wenn man einen Mangel hat, sollte man ihn ausgleichen. Das ist ganz klar. Aber gerade vor ein paar Tagen hat die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie auch eine Presseerklärung gemacht, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass das Vitamin D auch ein bisschen übertrieben in seiner Heilswirkung gesehen wurde. Also dass wirklich auch nicht, dass nicht alle krank werden, weil sie einen Vitamin D-Mangel haben und dass man auch aufpassen muss, wenn man zu viel Vitamin D einnimmt, kriegt man auch Probleme. Ne? Hyperkalzämie, Nierenversagen und so weiter. Also das ist wie bei den Nahrungsergänzungen gibt es
ja
so.
Das gilt für alles, glaube ich. Ja, zu viel von Gutem ist ein Gift.
Ja, genau. Und das muss man einfach auch im Blick haben bei Vitamin D. Ne? Es ist ja auch gar kein Vitamin D, ne? Es ist kein Vitamin.
Es ist ein Hormon.
Es ist ein Hormon, ne? Und wenn ich davon zu viel habe, ist nicht gut. Ne?
Und Sie haben ja den aktuellen Trend von Longevity erwähnt. Sehen Sie da irgendwelche Themen, wo Sie sagen, das sollte man auf jeden Fall auch tun? Jetzt über Ernährung haben wir sehr viel gesprochen. Bei Nahrungsergänzungen waren jetzt bei Omega drei oder auch bei Vitamin D. Gibt es etwas, was Sie noch empfehlen würden?
Naja, also ich glaube, so die Formel für Longevity, die ist für mich, das sind für mich 6 Punkte. Ernährung, Fasten, Ausdauertraining, Muskeltraining, gesunder Schlaf und viel Spaß mit Freunden und sozialen Beziehungen.
Ja. Und wenig Stress würde ich als siebten Punkt
natürlich, klar.
Aufgreifen. Aber Sie haben jetzt Fasten erwähnt. Das war eigentlich ursprüngliche Ursprung unseres Gespräches, Herr Professor Michels. Dann können wir vielleicht einen Rundumblick geben. Es gibt ja für mich, ich bin ja ein großer Fan, ich habe mit Intervallfasten begonnen. Dann gibt es Heilfasten, jetzt Buchinger Methode zum Beispiel, die ist ja sehr bekannt. Und dann gibt es Scheinfasten. Könnten Sie vielleicht die Vorteile und die Grundzüge skizzieren von diesen unterschiedlichen Formen und wie man das vielleicht am besten integrieren kann?
Ja, genau. Also die kleine Form des Fastens ist das Intervallfasten, eben, dass man versucht, die Nacht Fastenphase zu verlängern, indem man früher Abend isst oder später Frühstück.
Was ist besser?
Besser ist es schon zu frühstücken. Also für die meisten Menschen ist es nicht gut, das Frühstück komplett wegzulassen. Deswegen empfehle ich eher das Frühstück ein bisschen. Aber Frühstück kann man leichter weglassen als Abendessen. Also
auch aus dem sozialen.
Ja, sozial, genau. Und deswegen empfehle ich auch nicht mehr dieses strenge 16:8, sondern eher 14:10. Dann kann man um 19 Uhr Abend essen und kann um 9 Uhr frühstücken, ne, dann hat man immer noch so, aber so aufs Frühstück würde ich nicht komplett verzichten, mit Ausnahme der Nachteulen, die Menschen, die auch immer so um 1 Uhr nachts schlafen gehen, die müssen nicht morgens frühstücken. Ne.
Okay.
Und das Heilfasten ist die klassische längere Form des Fastens. Eine Woche, 5 Tage muss man minimal. Wer übergewichtig ist, könnte es auch 14 Tage, aber der Trend geht eher dahin, wissenschaftlich gesehen, nicht so lange auf einmal, sondern vielleicht 2, 3,
man
4 Mal.
Man verliert Muskelmasse, deswegen wird das auch nicht so lange
empfohlen. Ja, man verliert sehr viel weniger Muskelmasse, als man dachte. Da hat der Wissenschaftler Robin Mesnage hat letztes Jahr eine sehr gute Untersuchung dazu veröffentlicht. Dieser Verlust an Muskelmasse, den hat er in Kernspintomographien und mit Biopsien und so ganz genau erfasst. Und es ist überwiegend Wasser, was da verloren gegangen ist, aber nicht Muskel. Und das Wasser kommt dann wieder rein. Das ist, im Muskel ist Glykogen gebunden. Das ist die Zuckerspeicherform. Und die bindet Wasser. Und wenn man jetzt fastet, wird das Glykogen aufgebraucht und geht das Wasser raus. Wenn man dann wieder isst, wird das Glykogen wieder eingespeichert und kommt das Wasser wieder rein.
Aber Herr Professor, vielleicht nur kurz, um das für mich auch selbst einzuordnen. Wie viel Muskeltraining darf ich während des Heilfastens machen, um einfach hier gewisse Prophylaxe?
Also man sollte halt beim Heilfasten nicht ganz ruhen, sondern sollte Spaziergänge machen. Meistens ist die Spitzenleistung, die Kurzstreckenleistung nicht gut. Also sprinten kann man nicht so gut.
Ja, weil ja wenig Zucker da ist, das ist ja alles
noch Ketogen. Genau. Aber Muskeltraining einfach weitermachen. Ne? Man muss vielleicht 10% weniger einstellen an der Maschine oder an den Hanteln. Aber einfach weitermachen. Und dann gibt es, sagen wir mal, die bequemere Form des Heilfastens ist das Scheinfasten, wo man eben wissenschaftlich basiert festgestellt hat, wenn man die Fastenspeisen strikt vegan hält und zuckerarm, dann kann man von den Kalorien auf 500, 600, 700 am Tag gehen und ist immer noch in diesem Fastenmodus. Und das für manche ist das sehr attraktiv, nicht für alle. Manche sagen auch, wenn ich faste, dann will ich da nichts mehr.
Ist man mal einfacher, weil man dann einfach auf flüssige Nahrung komplett umstellt. Ja. Ja.
Also ich persönlich mag das Scheinfasten lieber als das Heilfasten, weil ich dann doch das Gefühl habe, da kriege ich jetzt, kann ich ein bisschen Salat essen oder
Mit dem Darm, das ist ja auch eine, ich meine, wenn man so nur diese Gemüseessenzen oder frisch gepresste Säfte zu sich nimmt, das sind, glaube ich, 200 Kalorien so am Tag, was ich jetzt zuletzt
hatte. Beim Heilfasten, ja.
Ja, genau, bei Heilfasten. Und dadurch fährt man ja Darm quasi komplett runter und es gibt kein Hungergefühl, es gibt nur Sehnsucht nach dem Essen.
Genau, exakt. Der Hunger lässt nach, aber man kriegt so Fantasien. Und die Darmschleimhaut wird fast quasi abgestoßen oder regeneriert sich, baut sich neu auf. Der Magen verkleinert sich um ein Drittel, auch die Leber verkleinert sich. Und dieser ganze Effekt, der ist extrem heilsam, wenn man das eben nur für eine gewisse Zeit macht. Na, wenn man danach sozusagen eine Verjüngung in vielerlei Hinsicht hat. Man hat ja auch diese Autophagie, diese Zellreinigung, die dann stattfindet. Die Zelle ist nicht mehr mit der Zuckerverwertung beschäftigt und dann nutzt sie diese Zeit, um sich zu reinigen, alte Proteine abzubauen. Und die Stammzellen bilden sich neu, Mitochondrien bilden sich neu. Das ist ganz spektakulär, weil die Zelle ist ja in Not. Sie denkt, da kommt ja nichts mehr. Und in dieser Not denkt sie...
Aufräumen, ja.
Ja, dann räumt sie auf und bildet aber auch mehr Energiekraftwerke, weil sie denkt, das, was kommt, muss ich jetzt optimal nutzen. Und das übersetzt sich dann letztlich in Verjüngungseffekte. Ne?
Herr Professor Michelsen, bei diesen kurzen Intervallfasten und Zeitfenstern, ja, ich habe jetzt von Atia oder von jemandem von den Harvard-Professoren gehört, dass Autophagie da noch gar nicht greift, weil das zu kurz das Fenster ist. Beim Heilfasten schon, aber nicht bei diesen Intervallfasten.
Ja, so ganz genau wissen wir das nicht. Also der, sagen wir mal, der Forscher, der am meisten die Zeitachse der Autophagie kennt, ist Professor Frank Madeo aus Graz und Guido Krömer in Paris, die sagen immer, ja, wahrscheinlich so nach 14, 16 Stunden greift die Autophagie. Und das ist die Theorie auch beim Intervallfasten. Ich meine, es geht ja nicht nur um Autophagie, aber dass sie sagen, ja, die letzten 1-2 Stunden ist man dann da in der Ketose und in der Autophagie. Aber auf der sicheren Seite ist man natürlich mit dem Heilfasten, weil da weiß man, nach 2-3 Tagen ist da eine Spitze erreicht. Und dann geht's aber auch wieder runter. Weshalb ich inzwischen... Natürlich ist es auch ein bisschen theoretisch, aber einen Sinn dahinter sehe, nicht ultra lang zu fasten. Nee,
ich mache auch nur 5 Tage und ich
finde 5 Tage und dann super. Nach 3-4 Monaten wieder. Na, dann räumt man immer wieder auf.
Professor Michelsen, was mir aufgefallen ist bei diesen Fastengruppen, da ist man ja häufig mit den Menschen zusammen, dass man da auch bei vielen Leuten eine massive Stimmungsaufhellung erlebt. Ja, vor allem depressive Nöte gehen bei vielen zurück. Das war total faszinierend zu beobachten. Ja, die beginnen zu lachen und sind fröhlich. Sehr faszinierend. Ja.
Ja, das ist nicht immer so. Also nicht immer so. Manche werden auch ein bisschen gereizt, hangry, ne? Hungry und angry. Aber die meisten kriegen gute Laune. Das ist tatsächlich so. Und so. Sonst wären ja auch diese Fastenkliniken nicht alle so gut gefüllt. Ne? Da zahlt man ja durchaus auch viel Geld und
um nicht zu essen, ja.
Ja, und das die Menschen spüren, dass ihnen das gut tut. Und das ist, glaube ich, ein Punkt des Erfolgs des Fastens.
Herr Professor.
Und es ist ja auch, sagen wir mal, wir sind ja sonst so getriggert, dass wir nur durch Konsum glücklicher werden.
Und hier ist Verzicht, ja.
Und hier ist Verzicht. Und das ist natürlich eine faszinierende Erfahrung.
Herr Professor Michelsen, wenn Ihr Buch Ernährung meine Quintessenz in Hall of Fame aufgenommen worden wäre, welchen einen Satz würden Sie drunter schreiben?
Das ist eine gute Frage. Ja. Aus eigener Kraft geht viel mehr, als wir denken.
Sehr schön. Herr Professor Michelsen, hatten Sie mal ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Es sind natürlich viele Bücher, gerade auch aus der Geschichte der Naturheilkunde heraus. Lass mich mal kurz überlegen. Also sicherlich hat mich, das ist zwar schon sehr alt, aber sicherlich hat mich geprägt das Buch von dem Pfarrer Sebastian Kneipp, So sollt ihr leben. Das war ja ein Pfarrer und der hat sehr früh beobachtet, dass diese feine Berliner Gesellschaft und so, dass die damals auch schon alle krank waren, weil sie zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt haben. Das ist sicherlich ein sehr gutes Buch. Ach, da müsste ich jetzt eigentlich noch ein bisschen länger nach. Es gibt zu viele
gute Bücher. Es muss nicht ein Ernährungsbuch sein. Es kann ja auch ein Philosophiebuch, ein Märchen. Es gibt ja so viele unterschiedliche...
Also bei der Medizin würde ich nochmal sagen, dass für mich ein großer Pionier immer der Dean Ornish war, das ist ein Kardiologe, der ist jetzt auch 80 Jahre alt, der schon in den 80er, 90er Jahren auf die Idee kam, schwerst Herzkranke über Lebensstil zu behandeln. Und er hat dann noch mal ein Buch geschrieben später, in dem es um die heilende Kraft von Liebe und sozialen Kontakten ging. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ansonsten halte ich es tatsächlich auch immer ein bisschen mit den Klassikern. Da bin ich dann bei Goethes Faust beispielsweise, wo ich denke, das ist einfach ein Buch, da kann man lebenslang immer wieder davon lernen.
Und man versteht jedes Jahr was Neues.
Ja, genau.
Herr Professor Michelsen, aus Ihrer Perspektive, wenn Sie einen Ratschlag als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden, was wäre das?
Ich denke, ich sage meinem Patienten immer, man muss spüren. Und wenn der Körper zu einem spricht, wenn einem der Körper was sagt, dann sollten wir zuhören. Das ist für mich eigentlich die Essenz von Selbstheilung, weil ich glaube, sehr oft merken wir schon, dass da was nicht stimmt und der Körper gibt Signale und wir gehen drüber. Und deswegen, wenn der Körper zu einem spricht, sollten wir zuhören.
Eine sehr schöne Botschaft. Und die abschließende Frage, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist für mich ein Gutes zu tun und ein ethisch gutes Leben zu führen. Ich bin überzeugt, es gibt auch, also ich bin gläubig, also ich glaube auch, dass das Ganze, also sagen wir mal, einen Sinn hat und dass unser Job, unser Auftrag ist, hier in unserer Bescheidenheit zu Gutem beizutragen.
Ein wunderschöner Abschluss. Ich bedanke mich herzlich. Sie haben mit unserem Gespräch bestimmt sehr viel bewegt und dazu beigetragen, dass die Menschen sich besser fühlen und spüren und vielleicht etwas daraus machen. Ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen auch für das schöne Gespräch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.